So, genug Moralapostel gespielt. Mir geht es einfach nur darum, sich dieser Verantwortung bewusst zu werden und sich zu überlegen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich? Hi, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny Zenger und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich dir einen kleinen Tipp mitgeben, der einfach dafür sorgen kann, dass, wenn es wirklich zum Ernstfall kommt, dass du dir einfach wirklich Tausende von Euro sparen kannst. Gerade wenn du dabei bist, eine Familie zu gründen, ein Eigenheim zu kaufen oder das auch in Zukunft geplant ist, dann ist die Folge auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für dich und dann solltest du auf jeden Fall mit reinhören. Bevor wir jetzt aber wirklich in die Fachlichkeit, in Anführungszeichen, reingehen, möchte ich mit dir ein kleines Gedankenspiel machen, ein kleines Szenario aufwerfen. Gerade was das Thema Eigenheimkauf, Familiengründung und sowas angeht, ist es ja so, damit geht ja auch eine unglaubliche Verantwortung einher. Also das ist ja Verantwortung für die Kinder, Verantwortung für die Hausfinanzierung, Verantwortung für die Frau, weil sie ja eine gewisse Zeit nicht arbeiten kann, sich um die Kinder kümmert, vielleicht über eine gewisse Zeit, je nachdem, wie das Familienmodell danach aussieht. Aber das ist ja natürlich eine gewisse Abhängigkeit dadurch entsteht. Und es ist einfach wichtig, sich dieser Verantwortung bewusst zu werden und dann natürlich auch die ganzen Konsequenzen damit auch berücksichtigt. Es gibt so einen coolen Spruch, wenn ich einen Stock aufhebe und eine Entscheidung treffe, einen Stock aufzuheben, hebe ich auch immer das andere Ende auf. Das andere Ende sind die Konsequenzen und diese Konsequenzen kann ich mir nicht aussuchen, die sind einfach gegeben. Deswegen sollte man sich auch über das andere Stockende Gedanken machen, welche Konsequenzen, welche Verantwortung da mit reingeht. So, genug Moralapostel gespielt. Mir geht es einfach nur darum, sich dieser Verantwortung bewusst zu werden und sich zu überlegen, okay, was bedeutet das denn jetzt für mich, für meinen Lebensgefährten, für meine Lebensgefährtin, für meine Kinder, für mein Haus, für all das, was ich mir in der Zukunft vorgestellt habe. Was muss ich da beachten? Natürlich ist das Thema Finanzen da immer auch sehr, sehr wichtig. Du bekommst einen Kredit von der Bank nur, wenn deine Finanzen stimmen. Das Thema Kind überlegst du dir auch aus finanzieller Sicht, denke ich mal. Denn heutzutage ist es einfach so, dass man sich auch überlegen muss, wie man das ganze Thema finanziert. Das klang jetzt ein bisschen sachlich, aber du weißt, was ich meine. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, ich nehme jetzt der Einfachheit halber dieses klassische Familienmodell, dass der Mann arbeiten geht, die Frau zumindest für die erste Zeit erstmal das Kind bekommt, austrägt, auf die Welt bringt und sich danach auch noch eine gewisse Zeit drum kümmert. Dass das einfach ja eine gewisse Abhängigkeit der Frau dann verursacht. Das Thema Frauen und Finanzen, dass Frauen versuchen sollten, unabhängig zu werden. Nicht nur versuchen, sondern unabhängig werden sollen von ihrem Mann und dass ein Mann keine Altersvorsorge ist, das ist ein separates Thema, das man, glaube ich, nie genug ansprechen kann. Aber mir geht es um was anderes heute. Und zwar ist das Thema, wenn man hier so ein Familienkonstrukt hat, die Personen sind aufeinander angewiesen. Also die Frau wahrscheinlich finanziell, weil sie sich um die Kinder kümmert und der Mann in Anführungszeichen das Geld nach Hause bringt. Und andererseits ist der Mann ja auf die Frau angewiesen, weil er quasi arbeitet Vollzeit und sie sich um die Kinder kümmert. Und ja, er quasi das Geld dafür nach Hause bringt, die Familie zu ernähren. Und das Haus zu finanzieren. Natürlich ändert sich das im Zeitablauf, weil dann die Frau dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder arbeiten gehen möchte. Und ja, also wie gesagt, klassisches Familienmodell, da kann man jetzt viele Konstrukte stricken. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, die Frage ist, wenn ein wirklich krasser Ernstfall eintritt. Und das ist der krasseste Worst-Case-Fall, den du dir vorstellen kannst, und es ist der, dass der Elternteile verstirbt. Und das ist ein Thema, worüber man sich nicht oder ja, worüber man nicht unbedingt sich Gedanken machen möchte. Ich habe es ja schon mal in dem Podcast angesprochen, jetzt kommt wieder das Thema über Angst verkaufen. Dass ich jetzt hier Angst mache vor einem Szenario. Dieses Szenario ist aber tatsächlich relevant und einfach realistisch. Das Leben ist lebensgefährlich, sag ich immer. Und es kann einfach passieren, in dem Fall, gerade wenn du auch zum Beispiel Bergsteiger bist, also das Risiko geht immer mit. Fast jeder Bergtour sehe ich einen Rettungshubschrauber über mir kreisen, der irgendwen abholt. Auch bei uns jetzt hier im Donautal werden öfter Leute totgeborgen, die einfach gestürzt sind, sich verletzt haben. Das gehört einfach dazu zum Leben. Und deswegen, man kann es versuchen wegzuschieben oder man kann einfach versuchen, das Thema mal anzugehen und das Ganze für sich zu lösen. Und ich habe eine erschreckende Statistik gelesen, oder es war eine Studie, und da haben Frauen ausgesagt, oder jede dritte Frau hat ausgesagt, dass wenn ihr Mann stirbt, haben sie keine finanziellen Rücklagen. Und das hat mich deshalb so geschockt, weil ich einfach weiß, dass es ja Möglichkeiten gibt, das relativ einfach zu lösen. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterspinnen, ist es ja so, wir nehmen jetzt mal an, der Mann stirbt, haben wir eine Frau, die aus dem Arbeitsleben raus ist oder zumindest wahrscheinlich nur in Teilzeit arbeitet, sich um die Kinder kümmert und eine Hausfinanzierung an der Backe hat. Das ist keine coole Situation. Also finanziell gesehen ist es keine coole Situation. Das Emotionale ist ja noch gar nicht mit drin. Die Belastung, der Stress, der Druck, das ist noch gar nicht mit drin. Sondern ich rede jetzt gerade nur von dem Finanziellen. Du kannst es aber genauso umdrehen, dass wenn der Mann arbeitet, Vollzeit, sich abrackert, also die Ausfinanzierung leisten kann, dass er seine Familie ernähren kann und dann die Frau stirbt, darf er sich noch um die Kinder kümmern, was ja nochmal ein zusätzlicher Punkt ist, eine zusätzliche Belastung, auch wieder hier finanziell gesehen, das Emotionale ist ja nochmal on top und wahrscheinlich auch viel, viel schlimmer. Aber du wirst nachher eine Situation haben, wo kein Mensch glücklich ist. Und dass es eine verdammt harte Zeit werden wird, wenn das passiert. Und die Frage ist natürlich, okay, wie kann ich zumindest diesen finanziellen Druck rausnehmen, indem ich einfach sorge, dass wenn mir was passiert, dass meine Familie, meine Hinterbliebenen, meine Frau, mein Mann, meine Kinder erstmal versorgt sind, dass sie sich zumindest um das Geld keinen Gedanken machen müssen, dass sie nicht schauen muss, wie sie das Haus rettet oder wie sie den Kindern irgendwie Schulausflüge oder sowas finanziert oder noch mehr arbeiten muss oder einen zweiten Job aufnehmen muss, dass es einfach funktioniert, sondern wie schaffe ich es, ihnen den finanziellen Druck rauszunehmen, zu nehmen und ja, das Emotionale wirst du nicht lösen können, erstmal. Es war jetzt eine lange Einleitung für das Thema Risiko-Lebensversicherung, aber ich glaube, das war ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, hier über Angst zu verkaufen. Ganz ehrlich gesagt, es ist dein Tod, es ist deine Familie, es sind deine Hinterbliebenen, es ist deine Verantwortung, ob du es machst oder nicht. Also wenn man bei mir in der Beratung sagt, man macht es nicht, dann schreibe ich das ins Beratungsdokument rein. Das ist deine Entscheidung, du weißt von der Empfehlung, die ich dir gegeben habe, ab. Deine Verantwortung. Und dann kannst du nachher nicht mehr kommen und sagen, ja, hättest du doch mich damals gezwungen, dass ich das abgeschlossen habe, oder du wirst wahrscheinlich nicht kommen, sondern deine Hinterbliebenen. Aber wir haben darüber gesprochen, darum geht's. So, jetzt komme ich zum eigentlichen Tipp, wie man da vorgehen sollte. Natürlich gibt es jetzt so ein paar Faustformeln, wie mache ich denn so eine Risikolebensversicherung? Darum geht es ja eigentlich, die Risikolebensversicherung ist nur zur hinterbliebenen Absicherung gedacht. Ich habe letztens mir Unterlagen angeschaut von einem Ehepaar, das eine Risikolebensversicherung hat, wo dann drin stand, ja, da kriege ich ja gar kein Geld zurück, hat sie sich selber notiert, kein Geld zurück, Fragezeichen. Dafür ist eine Risikolebensversicherung nicht gedacht. Das ist keine Kapitalanlage, kein Geld, das du dir sparst, sondern es ist eine Risikoabsicherung, dass, falls dir was passiert, falls du verstirbst, dass deine Familie einfach genügend Geld hat. Darum geht's und nicht mehr und nicht weniger. Natürlich gibt's noch andere Formen. Zum Beispiel, wenn du eine Rentenversicherung abgeschlossen hast, wird es oft gemacht, dass man eine Beitragsrückgewähr vereinbart oder sowas. oder eine Rentengarantiezeit, Kapitalauszahlung, solche Dinge werden alles vereinbart, kann man machen unter gewissen Umständen. Aber eine Altersvorsorge und eine Rentenversicherung ist eine Altersvorsorge. Die Altersvorsorge ist für dich gedacht und nicht zur hinterbliebenen Absicherung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man hier einfach ganz klar trennen muss. Risikolebensversicherung ist in dem Punkt wichtig und bei vielen sage ich einfach, es macht keinen Sinn aktuell, wenn du Verantwortung für andere Menschen hast, die durch dein Ableben einfach ja, in eine schwierige finanzielle Situation kommen. Das kann zum Beispiel sein, indem du, wie gesagt, Familie gegründet hast, ein Haus gekauft hast, aber auch als selbstständiger Unternehmer ist es wichtig, dass du da eine Absicherung hast, dass eben deine Hinterbliebenen dort finanziell abgesichert sind. Und natürlich ist eine Risikolebensversicherung eine Lebensversicherung. Das heißt, man muss gewisse Voraussetzungen mitbringen. Gesundheitsfragen müssen ausgefüllt werden. Man muss eine Höhe vorher festlegen. Da gibt es Faustformeln. Es gibt so grobe Faustformeln von 3 bis 5 Jahresbruttogehältern oder das 3- bis 5-fache des Jahresbruttogehalts, das man so als Risikolebensversicherung absichern muss. Da wären zumindest die Familie mal 5 Jahre durch. Muss man sich im Einzelfall anschauen, ob das Sinn macht, mit welcher Summe du dich wohlfühlst, wie man das Ganze absichern kann, wie auch der finanzielle Bedarf ist. Das Wichtige ist eigentlich die Gestaltung, wie man das Ganze macht. Und jetzt wird es hier tricky. Eigentlich ist es gar nicht so tricky. Aber man muss sich natürlich anschauen, okay, was passiert denn mit dem Geld? Wenn jemand verstirbt, kommt auch das Thema Erbschaft und sowas rein. Und der normale Fall ist, dass jemand eine Risikolebensversicherung auf sich abschließt und quasi jemand anderes als Bezugsberechtigten einträgt. Machen wir ein ganz konkretes Fallbeispiel. Der Mann, und ich mache es mit mir selber, ich schließe eine Risikolebensversicherung für mich ab. Ich bin Versicherungsnehmer, also mir gehört der Vertrag, ich bin versicherte Person. Versicherte Person ist, wenn die verstirbt, ja, löst die einfach diesen Leistungsfall aus. Und Bezugsberechtigter würde ich jetzt meine Freundin eintragen. Und wenn ich jetzt versterbe, bekommt Melina das Geld von mir, beziehungsweise das Geld von der Versicherung. Das Thema ist jetzt, dass das als Erbschaft gilt. Also dieses Geld wird als Erbschaft gezählt und ist erbschaftssteuerpflichtig. Es gibt gewisse Freigrenzen, wann du Erbschaftssteuer zahlen musst oder nicht. Dadurch, dass Melina und ich nicht verheiratet sind, beträgt diese Grenze 20.000 Euro. Ich würde auf jeden Fall deutlich mehr absichern. Das heißt, auf den Rest müsste sie Erbschaftssteuer zahlen. Und wir haben jetzt noch nicht mit reingerechnet, was noch anders geerbt, vererbt werden könnte, was so an Wertpapiere und sowas da sind. Das ist ja auch noch alles da. Müsste man noch on top dann drauf rechnen. Es gibt aber einen Trick, wie man das Ganze umändern kann. Und das ist die sogenannte Überkreuz-Technik oder diese Verträge überkreuzt abzuschließen. Das heißt, dass Melina Versicherungsnehmer wäre, ich die versicherte Person und der Bezugsberechtigte ist Melina als Versicherungsnehmer. Was ist der Unterschied? Jetzt wird es ein bisschen juristisch. Der Versicherungsnehmer hat alle Rechte und Pflichten des Vertrages und bekommt die versicherte Leistung ausgezahlt. So, die versicherte Leistung, wenn ich der Versicherungsnehmer bin, kriege ich die versicherte Leistung, das fällt in meine Erbmasse rein. Deswegen es ist ein Erbe. Wenn Melina der Versicherungsnehmer ist, bekommt sie die versicherte Leistung. Das ist eine Versicherungsleistung und eine Versicherungsleistung ist nicht steuerpflichtig. Das heißt, man spart sich die Erbschaftssteuer. Und das macht einfach Sinn, gerade so als Ehepaar oder als, ja, auch wenn man nicht verheiratet ist, dann macht es noch mehr Sinn, dass man die Risikolebensversicherung überkreuzt abschließt. Das heißt, dass ihr einer eine Versicherung als Versicherungsnehmer ist, aber jeweils die andere Person als versicherte Person dort hinterlegt ist, um das einfach überkreuzt zu machen, damit keine Erbschaftssteuer anfällt. Und das ist ein Trick, den ich sehr oft sehe, dass der eben nicht gemacht wurde. Und das ist unglaublich wichtig, weil das dich nachher mehrere 10.000 Euro kosten kann oder beziehungsweise deine Hinterbliebenen 10.000 Euro kosten kann, wenn es eben nicht hinterlegt ist. Von daher sehr, sehr wichtig, das zu machen. Und wie gesagt, bei Risikolebensversicherung, da geht es um eine Hinterbliebenenabsicherung, um deine Familie, um deine Kinder. Da würde ich jetzt auch keine Experimente machen, sondern würde mir einfach jemanden dazu holen, der sich damit auskennt, weil wir natürlich noch andere Gestaltungen haben muss. Dass, okay, wie muss eine Unterschrift sein, dass es nachher anerkannt ist. Was passiert, wenn der Beitrag von einem Gemeinschaftskonto abgebucht wird? Kann es steuerpflichtig werden? Wie sieht es mit der Versicherungssteuer aus? Solche Dinge muss man sich halt einfach angucken und das fällt dir jetzt wahrscheinlich dann relativ schwer, das selber zu machen. Wenn du da jemand hast, der sich damit auskennt, umso besser. Aber wie gesagt, setz dich auf jeden Fall mit diesem Thema auseinander und dieses überkreuzt. Wenn du das schon gemacht hast, ist schon vieles richtig. Von daher, das ist so der Tipp, den ich dir mitgeben wollte, der einfach dafür sorgt, dass du nachher keine Erbschaftssteuer zahlen musst, wenn es so kommt. Und natürlich, wie gesagt, hoffen wir, dass dieser Fall nie eintreten wird und dass diese Gedanken dann vielleicht im Nachhinein unnötig waren. Aber für mich ist eine Versicherung eine Wette. Wenn du die Wette Risikolebensversicherung verloren hast, dann heißt es nur, dass du am Leben bist. Was ja nicht ganz so schlecht ist. Von daher, ja, hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge was gebracht hat. War jetzt ein bisschen länger, ein bisschen fachlicher. Wie gesagt, setz dich mit dem Thema auseinander. Mach dieses Überkreuzding und dann hast du schon vieles gelöst und bist schon deutlich weiter als viele andere. In diesem Sinne wünsche ich dir ja eine gute Zeit. Falls du mehr so Input haben möchtest, wie immer, trag dich unten in die Liste ein. Dann kriegst du von mir jede Woche so einen Input. Dann kann ich auch ein bisschen einfacher und ein bisschen nachhaltiger drauf eingehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.